Hörspiel Radio.
Mit Wolfgang Schiffer
und Gunnar Sohn.
Nach langer Pause mal wieder ein Wortspiel-Podcast. Und diesmal beschäftigen wir uns mit Hörspielen.
Ja, so machen wir das. Ich freue mich, dass wir wieder mal zusammengekommen sind. Ich bin gerade schon dabei, Hörspiele zu produzieren, indem ich meinen Arm hier auf eine Stuhllehne lehne. Und vielleicht hat man das Geräusch schon gehört. Welches ja, wenn man es hört, viel eindrucksvoller ist, als wenn zum Beispiel man in einem Fernsehspiel sehen würde, dass ein Mensch seinen Arm auf eine Stuhllehne lehnt. Das nur zum Einstieg.
Ja, das ist, sag mal, die hohe Kunst auch vom Feature, ne? Also, dass man quasi auch das hört, über das man erzählt. Aber diesmal geht es um Hörspielkunst aus den Studios des WDR. Es ist eine Edition, die du mit herausgegeben hast, über 60 Jahre Hörspielkunst. Also genau geht es über Hörspielproduktionen, die von 1958 bis 2013 stattgefunden haben. Oder das habt ihr, sag mal, in dem Zeitraum ausgesucht.
Ja.
Unterschiedliche Genres, vom Dokumentarstück über eine Komödie, über Klangskulptur, über das literarische Hörspiel, über Collagen, über Monologe. Also eine ganz, ganz interessante Auswahl von Heinrich Böll bis
Dieter Wellershoff.
Ja.
Zum Beispiel.
Genau.
Dieter Wellershoff oder auch Ruth Rehmann, um ein paar Autorinnen, die seltener sind in diesem Gewerbe, aber doch mit zu erwähnen. Ruth Rehmann, Mariana Leki, ja.
Also was mir beim Reinhören aufgefallen ist, und da muss ich einen wirklich tiefen Diener machen, wenn man sich beispielsweise die erste Produktion anschaut, die in dieser Sammlung aufgenommen wurde, ein Hörspiel von Heinrich Böll, danach ist ja auch diese Edition benannt,
richtig, Bilanz, ja.
Die hohe Qualität, die in diesen Produktionen steht, also das, was sag mal, die Tontechniker da wirklich hinbekommen haben, was sag mal, in den Studios des WDR, wo der WDR ja häufig Produzent oder Co-Produzent war oder immer Hauptproduzent?
In dem Falle immer Hauptproduzent.
Okay.
Also wir haben nur, ich sag zu der Auswahl gleich noch was gerne und zu
okay.
den Kriterien, warum und wieso. Aber hier in dem Falle war er also der Hauptproduzent, der Co-Produzent war der hessische Rundfunk hier dabei. Ja, du sprachst von der Aufnahme.
Von der unheimlich hohen Qualität der Tontechniker, wo man sagen können, was sie in den 50er und 60er Jahren dahin gezaubert haben, auch in den 70er Jahren, das ist also wirklich eine super Leistung, vor allen Dingen in analogen Zeiten. Ne?
Ja, in den analogen Zeiten konnte man auch schon einen sehr guten Ton hinkriegen. Heute kann man das im Hörspiel immer noch. Im Fernsehspiel habe ich manchmal den Eindruck, kann man das weniger. Also da muss ich immer nachsteuern, wenn ich einen Tatort zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, höre. Das ist manchmal, vom Ton her sind sie so miserabel. Auch die Mischungen, die stimmen nicht. Wenn die Musik kommt, knallt es einen um die Ohren. Man versteht den Dialog nicht mehr. Sie können keine Räume mehr schaffen. Wenn also geflüstert wird, versteht man es nicht. Wenn im Hörspiel geflüstert wird, hört man, dass es geflüstert ist.
Ja.
Aber es ist genauso präsent, es ist genauso brillant wie das im Grunde genommen das Geschrei. Ich komme nochmal ganz auf den Anfang zurück. Mhm. 1958 bis 2013. Heute haben wir 2016, 2058 umspannt auch nicht ganz die 60 Jahre. Die Idee hierzu hatte mein Mitherausgeber Michael Serra vom Kulturrat Nordrhein-Westfalen, Literaturbüro Nordrhein-Westfalen. Der sagte, warum sollen wir nicht etwas bei der Größe und der Produktionskraft unseres Landessenders, des Westdeutschen Rundfunks, und gleichzeitig einem Geburtstag von Nordrhein-Westfalen, nämlich dem 70. Geburtstag von Nordrhein-Westfalen, warum sollen wir das nicht zusammennehmen und eine Hörspielanthologie machen? Vorgeschlagen wurde das dann der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen, die waren gleich hell begeistert. Nachvollziehbar, ist ja auch ein tolles, schönes Projekt. Sie haben ihre Schriftenreihe Literatur. Da ist vorbildlich auch in der Kooperation mit dem Lilienfeld Verlag in Düsseldorf, wo auch dieses, muss ich sagen, alleine von der Aufmachung her schon ganz tolle Buch, ja, wieder erschienen ist. Da gibt's einen Vorläufer im letzten Jahr, die gebrannte Performance Thomas Kling, also wo an 10 Jahre nach dem Tod von Thomas Kling das Originaltonwerk, das Tonwerk von Thomas Kling, seine Vorträge, seine Art der Rezitation, seine Performances und so weiter mit Begleitmaterialien dargestellt worden sind. Das hat mir auch sehr gefallen. Das ist damals auch erfolgreich gewesen. Das hat einen deutschen Hörbuchpreis bekommen. Mhm. Beim Preis der deutschen Schallplattenkritik bekam es einen Jahrespreis und. Also das war schon mal ganz gut eingestellt. Nur, wir konnten die 70 Jahre nicht so recht bedienen. Denn der Westdeutsche Rundfunk gehörte bis 1956 zum NWDR. Da hat man die Hörspielproduktion, also das Erwachsenenhörspiel sozusagen, hat man in Hamburg realisiert. In Köln wurde dahin verdienstvoll, bereits wurden Krimis realisiert, die ganze Paul-Temple-Serie ist damals schon entstanden. Das Dialekthörspiel, das Mundart-Hörspiel ist hier ausgebaut worden und so weiter. Aber die eigentliche Hörspielproduktion in der ganzen Breite begann dann erst mit der Unabhängigkeit NDR mit der Trennung 1956 und damit auch sozusagen die in Anführung, bitte nicht falsch verstehen, Akquise von jungen Autorinnen und Autoren. Du erwähntest ganz zu Anfang die Spannbreite, die hier drin ist. Die ist, sage ich mal, dem Ansatz geschuldet, dass man von Anfang an im WDR versucht hat, wir nannten das später auch immer noch offene Dramaturgie, ein Angebot für die vielen unterschiedlichen Hörerinteressen zu machen, die da gegeben sind. Der eine mag Krimis, der andere mag das literarische Hörspiel, ein anderer wiederum mag das Mundart-Hörspiel. Was ich vergessen habe, in der Nachkriegszeit, wir haben sehr viele, also im WDR, der WDR hat sehr viele Klassiker, Bühnenklassiker als Hörspiel inszeniert. Mhm. Alleine schon aus dem Grund, dass die meisten Theaterhäuser noch zerstört waren,
ja klar.
Und man auf diese Art und Weise die klassische und nicht immer während der Zeit vorher so geforderte Literatur wieder an das Publikum bringen konnte. Bei aller Begrenzung jetzt, die wir wie folgt getroffen haben. Wir müssen schauen, dass wir unsere Auswahl ein wenig über die Jahrzehnte verteilen, dass wir, das war die Vorgabe, unter den Autorinnen und Autoren, die einen Bezug zu Nordrhein-Westfalen haben, nicht alle Autorinnen, die hier leben, haben auch beim WDR produziert, aber viele haben es, das sind bestimmt über 1000 Produktionen, dass wir da eine Auswahl treffen und dann haben wir bewusst gesagt, wir wollen nur Originalhörspiele, also Arbeiten, die ausschließlich für das Medium Radio auch entwickelt und geschrieben wurden. Wir haben sehr willkürlich ausgeschlossen Kinderhörspiel, Kriminalhörspiel, Science-Fiction-Hörspiel und so weiter, Mundart-Hörspiel, um überhaupt mal zu einer formalen Eingrenzung zu kommen. Und dann als ein letztes noch haben wir darauf geachtet, wie bekommen wir dennoch bei all dieser Begrenzung so einen Spiegel hin von den verschiedenen Spielformen, die es eben in dieser offenen Dramaturgie, in diesem Angebot des Westdeutschen Rundfunks gegeben hat. Mhm. Das muss jetzt der Nutzer entscheiden, ob uns das gelungen ist. Unter anderem auch nur mit Produktionen, die nicht irgendwo schon mal als CD veröffentlicht waren. Jedenfalls nach unserer Recherche ist das nicht der Fall gewesen, sodass wir jetzt also auf 10 CDs 13 Hörspiele anbieten. Ich sage ganz offen, von manchem Autor, von mancher Autorin hätte man gerne mehr als nur eine Produktion in dieser Hörspielanthologie gehabt. Andere fehlen gänzlich, die es auch verdient hätten. Andere, die wir unbedingt haben wollten, konnten wir nicht mit hineinnehmen, weil sich entweder Erben nicht gemeldet haben oder weil Musikrechte nicht zu bekommen waren. Ja. Das ist im Gegensatz zur Sendung beim Radio, ist das immer noch ein ganz großes Kapitel hinterher, wenn man entweder auf Internetangebot gehen will oder als ein CD-Angebot oder MP3 oder was auch immer. Man muss sehr viele Rechte einholen.
Ja.
Vielen einzelnen Personen, vor 95 von Schauspielern, von Erben, von Autoren sowieso und so weiter und so fort. Aber man muss überall auch nicht nur mit der GEMA über die Musik sich ins Klare kommen, sondern auch bei den Musiklabels. Und das ist bei Global Playern wie, sagen wir mal, gerade bei Soundtracks von Filmen, Warner Brothers oder Universal oder sowas, nicht einfach bis unmöglich.
Ja, beispielsweise schon bei dem Stück, glaube ich, von Velasov, Oh Happy Day und solche Geschichten, da sind ja dann auch, wo die Rechte wahrscheinlich dann in Amerika liegen oder so. Ja, ne? Also das wird dann schon schwierig sein. Oder das ist schwierig gewesen.
Das ist schwierig gewesen. Da hat auch also der gute Mitarbeiter im Lilienfeld Verlag, der gute Olaf, dass sich der um die Rechte gekümmert hat, hat auch wirklich monatelang intensivst daran arbeiten müssen, um das zu bekommen. Und dann gibt's am Ende natürlich immer noch den Satz, der da heißt, ich weiß nicht, nach Besten und Gewissen haben wir alles getan.
Ja.
Wenn auch irgendjemand Ansprüche hat, dann muss er sich melden.
Ja.
Man kann einfach gerade im Bereich der Erben nicht immer noch alle ausfindig machen.
Ja.
Andere kennt man, aber die haben sich so weit offensichtlich von dem entfernt oder welche Gründe auch immer da eine Rolle spielen, dass sie gar nicht reagieren. Und dann kann man es mit guten Gründen auch nicht in eine solche, in eine solche Hörbuchanthologie hineinnehmen.
Was sag mal, mir direkt aufgefallen ist, dass sag mal, da einige Stimmen auftauchen, mit denen man vielleicht gar nicht so gerechnet hätte, dass man die mit Hörspiel assoziiert, jedenfalls sag mal, nach unseren heutigen Maßstäben, wenn man bestimmte Karrieren verfolgt, also wenn man die Produktion in den 60er Jahren schaut, da tauchen dann Namen auf wie Nicole Heesters oder Hans-Jörg Felmy, die man dann vielleicht eher so mit Grundkenntnis irgendwo anders verorten würde. Aber beispielsweise beim Stück Schnee von dem Nicolas Born treten ja Nicole Heesters und Hans-Jörg Felmy in Erscheinung. Ein ziemlich ernstes Stück, ja. So erlebt man diese zwei eigentlich gar nicht, normalerweise so in ihrer schauspielerischen Karriere.
Im Hörspiel haben eigentlich immer schon die guten und großen Stimmen des Theaters und später auch des Fernsehens immer schon mitgewirkt und mitgearbeitet.
Ja.
Und ich weiß von sehr, sehr vielen, also ich habe ja jahrelang da selbst bin ich da ja tätig gewesen, von vielen auch, dass sie das nicht als ein Zuverdienst oder irgendetwas gemacht haben, sondern dass sie das sehr bewusst und gerne gemacht haben, weil es eigentlich eine der größten Herausforderungen in der ganzen schauspielerischen Kunst war, nämlich alleine mit der Stimme und mit dem Mikrofon etwas darzustellen, etwas zu verkörpern. Also man hat keine gestische, keine haptische Unterstützung dabei. Selbst auf dem Theater hast du das ein wenig, aber
genau,
Du hast gar nichts. Hier hast du nur ein Mikrofon. Und mit diesem Mikrofon musst du alles zum Ausdruck bringen. Das ist natürlich für die Sprechschulung, für alles das bei einer jeden Schauspielerin, bei jedem Schauspieler toll. Zudem hat ein Hörspiel immer einen guten Ruf. Das ist ein Genre, ein Radiogenre. Das heute nimmt man das vielleicht nicht mehr ganz so wahr, aber ich denke, es wird wieder mehr und mehr wieder wahrgenommen.
Ja.
Also, aber damals, gerade in der ersten Zeit, also bevor es das Fernsehen gab, haben wir ja noch Situationen bezeugt, dass Familien vor dem Radiogerät saßen, ganze Familien und haben Hörspiel gehört.
Genau.
Das war ja noch ein Kulturereignis. Das hat sich dann hinterher mit dem Einzug des Fernsehens in der Konkurrenz ein bisschen gewandelt, aber das ist immer noch so. Und dann haben, also bis zum heutigen Tag machen, das letzte Stück, was hier ist von 2013, da ist immerhin, ich erwähne also nur Martin Brambach als Sprecher, Schauspieler und Jule Ronstedt. Das sind ja nun auch nicht gerade, also
naja, Charakterschauspieler.
Ja, es sind Charakter, und denen begegnet man heute auch im Fernsehen und. Und damals war es eben von Gisela Kolande über Brigitte Horner, Ernst Jacobi, Nicole Heesters und Hans-Jörg Felmy hast du schon genannt, Martin Held, Jürgen Glüders, das waren alle große Stimmen auch der Theaterkunst.
Absolut.
Alle mitgewirkt.
Also Großschauspieler, ne? Wie Martin Held
beispielsweise.
Also wirklich glänzend in dem Stück von einem Wellershoff, weiß nicht.
Ich glaube, es ist hier Martin Held und Günter Lüders, die ich gerade genannt habe. Also
das ist Schick U-Boot.
Ich glaube, das ist U-Boot. Ich glaube, das ist Dieter Kühn, das ist dieses U-Boot-Stück.
Dieter Kühn, genau. Schiffe versenken.
Schiffe versenken, ja. Zwei alte Männer. Damals waren sie noch nicht so alt, aber zwei Männer, die zumindest den Krieg erlebt haben, spielen Schiffe versenken. Und es ist fast zu erwarten, was daraus wird. Aber wie es daraus wird und mit welcher Sprachgewalt im Grunde genommen Vernichtung durchgeführt wird, Vernichtung mit Sprache hier greifbar wird, das finde ich schon ganz toll. Und
tragikomisch auch in Szene gebracht.
Sehr tragikomisch. Und der Regisseur, Friedhelm Ortmann, das war später der Chefregisseur im Westdeutschen Rundfunk, der hat das Hörspiel auch mit aufgebaut, sehr maßgeblich im WDR. Das war ein guter Freund von mir, muss ich sagen, bis zu seinem Tod. Der hat mir erzählt, er ist mit den beiden, mit dem Manuskript ins Studio gegangen. Die hatten sich natürlich vorbereitet. Und dann haben die angefangen zu sprechen, diesen Dialog durchzuführen, haben gegenseitig, wechselseitig ihre Schiffe versenkt. Und irgendwann hat der Regisseur Friedhelm Ortmann auf den Knopf gedrückt und hat gesagt, danke, wunderbar, meine Herren, das war's. Das heißt, ich glaube, das Stück ist ungefähr 58 Minuten lang. Er hat mir gesagt, er hätte ungefähr für die Aufnahme 70 Minuten gebraucht, weil schon der ein oder andere Versprecher oder was drin war.
Ja.
Und dann hat man schön analog das Band wieder hingelegt und ein bisschen hin und her gerüttelt und so weiter.
Und dann war es fertig.
Und dann war das fertig. Und dann war das fertig in der Qualität.
48 Minuten und 51 Sekunden, ja.
Andere Stücke Wenn ich so zum Beispiel an Mauricio Kagel, die Umkehrung Amerikas denke, also ein Meilenstein für mich in der Geschichte, in der Geschichte und in der Entwicklung des Hörspiels, da hat man schon Tage und Wochen produziert, weil das in einem, es ist also die, wie die Konquistadoren, wie sie die indigenen Völker unterwerfen und ihnen also eine andere Sprache überstülpen und das hört man da ganz gequält, eine andere Kultur, eine andere Religion und. Und ich habe jetzt letztlich noch einen kleinen Austausch darüber mit Peter Fricke gehabt, der dort mitgewirkt hat. Also die Hauptspieler, die Konquistadoren gespielt haben, waren Gerd Hauke, damals noch der junge Christian Brückner, heute also The Voice, die
genau Masterstimme sozusagen,
die Stimme ja, die Synchronstimme von Robert De Niro, aber noch mehr eben die Stimme zur Interpretation von Weltliteratur. Ja. Er hat seinen eigenen Verlag Parlando, Edition Parlando, und interpretiert auf eine fantastische Art und Weise, damals noch jung.
Ja.
Und eben Peter Fricke, das waren so die drei Spanier, und die sagen, der Mauricio Kagel hat uns tagelang benutzt wie ein Instrument. Der hat uns zu Höhen in der Ausdruckskraft, im Ausdruck getrieben, dass wir hinterher heiser waren.
Ja.
Sag ich, aber das war sein künstlerischer Anspruch und seine Genauigkeit waren so exorbitant, dass ihm keiner böse sein konnte. Mhm. Das Ergebnis spricht dann für sich. Das ist auch international ausgezeichnet worden. Also es gibt so einen jährlichen Wettbewerb, Prix Italia. Da hat es also den Preis bekommen seinerzeit, 1976 oder 77.
Genau, 1976. Schon. Erstausstrahlung war am 30. Dezember 76 im WDR 3. Es ist, glaube ich, das einzige Stück, was etwas gekürzt wurde, ne?
Es ist gekürzt worden für die Prix Italia Einreichung.
Mhm. Okay.
Für die Prix Italia Einreichung, da werden immer mehrere Stücke eingereicht.
Ja.
Das ist hier kein insofern großer Verlust. Wir wollten hier die preisgekrönte Fassung auch extra bewusst zu Gehör bringen. Bei anderen ist das eben nicht der Fall. Mhm. Wir hatten dadurch auch die Möglichkeit, auf diese CD, muss ich gestehen, glaube ich, noch eine zweite Produktion mit zu pressen, sodass das muss das Ganze ja vom Umfang her auch irgendwie verträglich machen, also ein Stück weit begrenzen. Aber das Hauptargument für uns war, wenn diese Fassung schon international prämiert worden ist, dann lass uns auch diese international ausgezeichnete Fassung hier jetzt noch einmal zu Gehör bringen.
Okay. Hat sich die Stimme von dem Christian Brückner eigentlich deutlich verändert?
Ich würde sagen, nein. Sie ist noch ein bisschen, man kann ja bei Christian Brückner nicht unbedingt aus meiner Sicht von einer vollen Stimme sprechen, sondern das ist ja so. Also er hat ein volles, fantastisches Krächzen, dass er aber sowas von zart und sanft und so genau auf seinen Gegenstand, auf den Text, auf die Sprache legen kann.
Ja.
Das ist schon ganz, ganz toll. Aber dass die deutlich anders geworden sei, das glaube ich, höre ich so eigentlich nicht.
Okay. Interessant ist ja, ich interessiere mich ja wirklich auch für Collagen. Und eine ist hier aufgenommen worden von Dieter Wellershoff, der dann auch Lektor bei Kiepenheuer Witsch war. Es sind sowieso auffällig einige Lektoren hier dabei unter den Autoren. Da ist ganz interessant diese Aneinanderreihung von Werbesprüchen, von profanen Nachrichten eingekleidet in dieses Stück. Das ist schon eine hohe Kunst der Collage. Ja.
Also Dieter Wellershoff hat natürlich auch bei anderen Sendern produziert, etwas anders angefangen, aber wir haben ja in der Hörspielgeschichte, ich weiß nicht, war das jetzt 72 oder 73?
Das ist 1970.
1970, also noch früher. Wir haben ja, ich sag mal, im Grunde genommen eine Art von Zäsur erfahren. Wir hatten, nein, ich muss es anders sagen. Eigentlich war in der Geschichte des Hörspiels, seit es 1924 zum ersten Mal hier mit Zauberei auf dem Sender gesendet wurde, immer schon alles vorhanden. Mhm. Wir hatten das literarische Hörspiel, wir hatten die Adaption von Theaterstücken, wir hatten die Adaption von anderen Texten. Wir hatten auch schon mit Walter Ruttmann Weekend 2930 im Grunde genommen die Originalton-Collage, also das Soundbild einer Stadt, damals Berlin. Das ist ein bisschen manchmal in Vergessenheit geraten, wie groß das Spektrum immer schon war. Wir hatten, nachdem die Nazis sich nicht geschämt haben, auch das noch zu missbrauchen für ihre Propaganda, hatten wir dann nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst mal sehr stark das literarische Hörspiel. Was hat sich da ausgeprägt mit neuen Stücken von Günter Eich, von und. Hielt auch relativ lange an, war nicht nur literarisch, wurde auch zum Alltagsstück, es wurden auch Themen gerade in der Nachkriegszeit diskutiert und so weiter und so fort. Hier in der Anthologie ist ein zweites Stück hier auch, was relativ früh ist und aus den 60er Jahren, Berg der Schatten von Erasmus Schöfer, also wo zum ersten Mal, nachdem Mediziner den Begriff des KZ-Syndroms geprägt haben, für bestimmte Erscheinungsformen von Erkrankungen, von psychischen und auch physischen Erkrankungen hinterher, er sich damit, also da setzt sich Erasmus Schöfer dann mit auseinander, also auch Themen, die die Gesellschaft damals bewegt haben. Mhm. Das tut es auch immer noch mit den Mitteln des Dialogs, allein der Sprache, es erzählt immer noch eine Geschichte. Und dann gibt es, ich vereinfache ein wenig, 1968 eine klare Zäsur. Friederike Mayröcker und Ernst Jandl produzieren damals beim SWF Fünf-Mann-Menschen. Ein kurzes Stück von 16, 17 Minuten, wo die konkrete Poesie durchschlägt, wo plötzlich der Ton, das Lied eine Eigenständigkeit bekommt, nicht nur Illustration ist, sondern Gewicht hat und. Also im Grunde genommen war damit gegeben so etwas wie die Geburt des sogenannten neuen Hörspiels, wo dann hinterher sehr viel mehr ausprobiert wurde.
Okay.
Das ist das eine. Das ist eine Änderung in der Dramaturgie, in der Einstellung zur Ästhetik des Hörspiels. Etwas Zweites ist geschehen und das ist die Monophonie. Also ich höre alles aus einem Lautsprecher gleich und ich kann sozusagen laut und leise regeln. Mhm. Die Monophonie erfährt eine Erweiterung durch die Stereophonie. Das heißt, ich höre etwas auf einem linearen Band aus verschiedenen Schallquellen, von links, von rechts, in der Mitte und so weiter und so fort. So.
Also man hört sogar, sagen wir, räumlich sogar den vorbeifahrenden Zug dann. Ne?
Ich höre räumlich den vorbeifahrenden Zug. Später bei der Kunstkopfstereophonie höre ich ihn auch noch, wenn er um meinen Kopf herumfahren sollte, bis auf eine bestimmte Lücke, die man in der Regel immer hat, weil man da nicht, vermute ich mal, weil man da nichts sieht.
Ja.
Aber also man hört den vorbeifahrenden Zug, der fährt von links nach rechts. In der Monophonie ist er laut und leise.
Genau.
Er fährt nicht unbedingt an deinem Gehörsinn vorbei. Damit lassen sich jetzt auch ganz andere dramaturgische Techniken natürlich umsetzen.
Klar.
Also ich kann jetzt Dinge miteinander konfrontieren. Ich kann den Werbespot da links haben und ich kann die Mama da rechts haben, die sagt, Kind, ich kaufe dir das Bonbon jetzt aber trotzdem nicht.
Naja, das beflügelt die räumliche Vorstellung.
Es beflügelt die räumliche Vorstellung und lässt auch anders mit dem Material arbeiten. Mhm. Nämlich man kann die Dinge hart schneiden, man kann sie aufeinander prallen lassen und. Das alles ist jetzt plötzlich möglich und davon profitiert die Hörspielästhetik im Weiteren natürlich auch.
Mhm.
Aber immer wieder erzählt sie auch. Das ist das Schöne dabei. Also Hörspiel ist nicht nur, ist kein Ableger von Literatur, von Sprache, sondern es ist schon ein genuines, eigenständiges Medium. Das hört man hier bei Walter Filz am ehesten in dem Beispiel. Ist so ein Beispiel für Resonanz Rosa, eine Frau hört mehr, mit Originaltönen wird also das Medium selbst auch reflektiert. Aber es kehrt auch, für mich ist ein besonders interessanter Fall dieser Rückkehr Jürgen Becker. Jürgen Becker, der Dichter, der Autor Jürgen Becker, der mit offenen Texten, Ränder, Felder und so weiter und so fort, seine Karriere auch im Hörspiel begonnen hat und dann im Verlauf sowohl in seiner Literatur, also in seiner verschrifteten, geschriebenen Literatur, in seiner Dichtung, in seinen Romanen, in seinen Journalheften, die er dann veröffentlicht hat, dann auch im Hörspiel zum Erzählen kommt. Zum Erzählen kommt, das, also wie hier in Bahnhof am Meer, wo er seine eigene Geschichte, seine Fluchtgeschichte, seine Erinnerungen als Kind mit den Exilsituationen von Nazi-verfolgten Schriftstellern und Schriftern, also Irmgard Keun, in Ostende zusammenfügt.
Ja.
Ich finde ein höchst poetisches Erzählen, das gleichzeitig natürlich einen politischen Hintergrund hat und auch politisch wirkt.
Den hast du ausgewählt, oder?
Ich möchte jetzt zu der, es war eine sehr schöne Zusammenarbeit, aber es ist, ich meine das ohne jede Eitelkeit.
Ist das eigentlich schon in der Zeit produziert worden, als du Hörspielchef warst? Das ist 1995 produziert worden.
Ja, da war ich schon. Ja, ja. Das heißt aber, also meine Dramaturginnen und Dramaturgen haben natürlich mit einer großen Selbstständigkeit
gearbeitet. Ja, ja, klar, logisch.
Ich wusste von allem, das ist klar.
Ja, ja.
Ja, ja. sicher. Regie aber Jürgen Becker hat sein ganzes Hörspielwerk, also von Beginn an eigentlich im Westdeutschen Rundfunk realisiert.
Okay.
Ja, das war keine Frage.
Von wann bis wann warst du Hörspielchef?
Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe 76 angefangen, im WDR zu arbeiten, ja, als Dramaturg, und ich habe 90 oder 91, das weiß ich nicht mehr genau, 90 oder 91 habe ich die Abteilung dann übernommen.
Okay.
Und es hat sich dann aber, sie wurde dann um 2000 herum bis zu meinem Arbeitsende dort wurde sie größer erweitert. Also es kam aktuelle Kultur dazu, Feature und Literatur und so weiter.
Ja, ja. Wenn du das, sag mal, mit heutigen Produktionen vergleichst, hat, sag mal, das Gewicht des Hörspiels verloren oder hat das immer noch eine Relevanz?
Also das Hörspiel, ich war jetzt gerade im November bei den ARD-Hörspieltagen. Mhm. Also das ist so eine Leistungsshow von allen Sendern der ARD, von Österreich und von der Schweiz. Ich habe da nicht alle Produktionen, die im Wettbewerb waren, aber ich habe viele Produktionen gehört. Und wenn man sieht, was das Hörspiel immer noch in der Erkenntnis, im Zugriff auf Welt, auf und, ja, zu leisten imstande ist und auch leistet, also finde ich das immer noch ganz großartig. Mhm. Also wenn es das Hörspiel nicht gäbe, wären unsere Kulturlandschaften ein ganzes Stück ärmer. Das muss man wirklich so sagen. Die öffentliche Aufmerksamkeit ist, sage ich mal, was das Medium Radio angeht, vielleicht nicht mehr so gegeben. Mhm. Ich weiß allerdings, dass überall da, wo die rechtliche Situation, also der Erwerb von Rechten es erlaubt, das Hörspiel auch ins Internet zu stellen, sei es zum Podcast, also zum befristeten Download, privat natürlich immer alles, nicht kommerziell, sei es zum Nachhören und. Das ist da eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit dafür. Mhm. Das Problem ist aus meiner Sicht nicht das Hörspiel als Genre. Das Problem ist der Nutzer, der heute zeit- und ortsungebunden etwas nutzen will.
Ja.
Also der setzt sich nicht mehr um 19.25 Uhr vors Radio und hört jetzt unbedingt eine Stunde.
Genau.
Der möchte aber die Gewissheit haben, dass das, was ihn da interessiert, über eine andere Möglichkeit für ihn zu genießen ist. Die Internetpräsenz ist das eine. Das andere ist, dass inzwischen, ich glaube, fast alle Sender so etwas wie einen, also alle Radiosender so etwas wie einen Radiorekorder anbieten. Man durfte immer schon einen privaten Mitschnitt auf Kassette von jeder Radiosendung machen.
Logisch.
Und der Radiorekorder ist im Grunde genommen nichts anderes als die digitale Form dieses Kassettenrekorders. Ja. Nur ein bisschen advanceder. Also da ist schon ich kann, glaube ich, bis zu 6 Wochen vorher, kann ich mehrere Sendungen vorprogrammieren, die ich dann haben will. Ich muss dann nur meinen PC, meinen Rechner muss ich standby haben. Und dann saugt er mir das sozusagen auf die Festplatte. Und das andere ist eben der Download. Also der Westdeutsche Rundfunk hat einen Hörspielspeicher, wo sehr viele Produktionen, die er sendet, dann auch für eine gewisse Zeit zu hören sind. Der Bayerische Rundfunk hat, ich glaube, das nennt sich Hörspielpool. Es gibt also inzwischen fast überall. Wie eine Art Mediathek beim Fernsehen gibt es das im erweiterten Maße eben auch fürs Hörspiel. Probleme können da entstehen, warum ich einen Soundtrack eines Films, ich komme auf die Schleife zurück, von Warner Brothers drin habe. Das darf ich alles senden. Das ist überhaupt nicht das Problem. Aber ins Internet darf ich es dann eben nicht stellen. Die Rechte bekäme ich nicht dafür.
Ja, ja. Was teilweise ein bisschen tragisch ist, wir hatten uns ja auch schon mal darum unterhalten, ne, mit der Rechte-Situation, dass man, sag mal, auf alte Hörspiele dann nicht zugreifen kann. Oder ihr habt das ja jetzt selber erlebt mit den Hörspielen, die ihr hier ausgesucht habt für diese Anthologie. 600 Minuten Hörspielkunst von 1958 bis 2013. Das ist, sag mal, schon eine einmalige Geschichte, die du so im Netz dann nicht findest, ne?
Nein, die würde man so, denke ich mal, nicht finden, auch nicht in der Zusammenstellung, wie sie hier ist, die ja schon, wie gesagt, ein bisschen versucht, auch die Geschichte des Hörspiels, soweit es das sich im WDR spiegelt, ein bisschen zu erzählen, mit allen Lücken, die das hat und die es haben muss, und natürlich auch immer bezogen auf eine Provenienz aus Nordrhein-Westfalen. Wobei man sagen muss, nicht alle Autorinnen und Autoren aus Nordrhein-Westfalen haben nur beim WDR produziert, auch bei anderen Sendern der ARD. Und umgekehrt haben natürlich, also bis zu einem großen internationalen Spektrum, ja, auch Weltautoren und andere Autoren oder Radiomacher. Autoren kann man sie fast schon gar nicht mehr nennen. Also es geht ja mehr und mehr wenn ich an Paul Plumper denke, an Schorsch Kamerun, oder zuletzt, der hier fehlt, ich muss es sagen, Christoph Schlingensief. Hm. Christoph Schlingensief hat also fantastische, wunderbare, aufregende Produktionen für den Westdeutschen Rundfunk gemacht. Aber dieses Genie hat alles hineingenommen, was er bekommen kann und was akustisch war und was passte und so weiter und so fort. Es verbietet sich so etwas, leider verbietet es sich so etwas, in so eine Hörspielanthologie hineinzunehmen, weil man die Rechte nicht.
Wegen der Rechte-Situation. Ja, das glaube ich.
Die Rechte am Text und so weiter, das ist alles überhaupt gar kein Problem, aber die Rechte an bestimmten Musiken sind es nicht. Ja. Ist alles geprüft worden, man hat es versucht, so, fehlt hier drin, also da bewegt sich etwas. Ich habe eben erwähnt, dass ich bei den ARD-Hörspieltagen war. Ich würde da auch gerne noch mal sehr deutlich sagen, warum ich das Hörspiel selbst A mag und B für so unverzichtbar halte. Mhm. Also ich mag es. Ich muss gestehen, dass ich ja früher, bevor ich mal irgendwo die Hörspielleitung übernommen habe, auch selbst gelegentlich das ein oder andere Hörspiel geschrieben habe, das dann auch produziert wurde. Ich mag es, weil es dem Künstler in Anführung oder auch einem kreativen Team, also dem Radiomacher, der Radiomacherin, im Grunde genommen die Freiheit lässt, ganz viele Ausdrucksformen, also eine große Formenvielfalt zu nutzen, um seinen Blick auf Welt zu gestalten, seinen Zugriff auf Welt zu gestalten. Mhm. Das ist das eine. Oder auch einfach nur eine Geschichte zu erzählen.
Klar.
Ja? Und umgekehrt lässt es dem Publikum, der Hörerin, dem Hörer, eine vergleichbar große Freiheit, diese Geschichte mit seiner, mit ihrer Fantasie sozusagen weiterzuerzählen, zu vervollkommen. Da ist nichts unbedingt schon vorgegeben. Da ist kein Rahmen in dem Sinne, in dem ich etwas sehen, in dem ich etwas hören muss, sondern es ist das fantasieanregendste Medium, das ich kenne.
Ja, und es ist ja auch so, dass man wirklich dann versinkt. Also man kann dann wirklich so eine Stunde, die Stücke sind ja meistens so eine knappe Stunde lang, kann man dann wirklich versinken. Und man merkt, sag mal, auch die Sprachmächtigkeit, übrigens auch der Akteure. Selbst, sag mal, Schauspieler, beispielsweise wie Nicole Heesters, von denen man das gar nicht erwartet. Oder Hans-Jörg Felmy, den man ja dann vielleicht eher dann aus dem seichten Genre dann kennt. Ja?
Tatortkommissar.
Also, Tatortkommissar beispielsweise.
Ja, der frühen, ja.
Genau. Kölner Tatortkommissar, glaube ich sogar, ne? Genau. Also man merkt, man lässt sich wirklich auf die Stimmen ein, auf die Szene, auf die Szenen. Und ein Ratschlag von mir übrigens, das habe ich heute gemerkt, als ich einen Vorbericht gemacht habe, wenn man das über eine gute Musikanlage laufen lässt, mit einem richtig guten Verstärker, mit richtig guten Lautsprechern, ist das wirklich ein Klangerlebnis, was man, sagen wir mal, am Kopfhörer oder mit MP3 am Smartphone nicht hat.
Das ist klar. Was man hier natürlich auch nicht widerspiegeln kann, ist, sag ich mal, Kunstkopftechnologie oder jetzt eine 5. oder 6.1 Surround Sound oder so etwas, die es ergibt. Dazu braucht man dann die Anlage, aber das Hörspiel produziert eben auch schon in diesen Techniken.
Absolut.
Man sitzt sozusagen im Geschehen, sitzt man eben drin. Ja, auch das tut es schon. Das ist das eine. Nochmal kurz zurück zu den Hörspieltagen. Warum ich es mag, was es immer noch leistet, fand ich so toll. Es gab unter anderem, unter den vielen, also zwei Stücke, die ich gehört habe. Das eine war ein Projekt von einer Frau Sarah Schreier, die Kontakt zu Asylbewerberinnen, Asylbewerbern, Flüchtlingen, Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern und Regionen, aus verschiedenen Gründen auch aufgenommen hat und mit denen so zu einer Vertrautheit gekommen ist, dass die angefangen haben, Lebensgeschichten zu erzählen. Mhm. Das Stück hieß, wenn ich es richtig erinnere, ich glaubte, in Deutschland stirbt man nie. Also das ist so die Erwartung, die man irgendwo gehabt hat. Und das ist natürlich, das sind auch höchst politische Dokumente, die da entstehen, die unsere Zeit reflektieren und die eben mehr tun als eine Nachrichtensendung vielleicht sowieso, aber auch mehr als vielleicht eine reine Dokumentation, weil sie gleichzeitig über die Art der Form, die sie sich wählt, in der Geschichte, sowohl den Bauch als auch den Verstand, also sie sprechen einfach mehr an. Ein anderes Stück war ganz brutal, das hieß Screener von einem jungen belgischen Autor, der angeworben wird von einer Firma, das Internet darauf durchzuforsten, wo Gewaltpornografie und also alles das, was da nicht drin sein sollte.
Ja.
Und der glaubt, das mache ich einfach mal so. Das ist ein Job, das berührt mich nicht. Und darunter zugrunde geht.
Okay.
Zugrunde geht unter dem, was er dort alles zu sehen bekommt, was alles in diesem Netz ist.
An Schmutz.
Von den schlimmsten Snuff-Geschichten und, ja, bis hin zum vulgärsten Mobbing und so weiter, ja.
Mm.
Also, der bricht psychisch darunter zusammen. Und das ist unsere Wirklichkeit.
Das ist die Wirklichkeit.
Die nimmt vielleicht nicht ein jeder wahr, weil er vielleicht nicht die richtigen Suchbegriffe eingibt, ja. Oder vielmehr die falschen Suchbegriffe eingibt. Aber es ist mehr und mehr, glaube ich, stößt man auch zufällig auf irgend so etwas. Ich möchte es gar nicht wissen, was
ja, natürlich.
Und dann so daraus ein Hörspiel zu machen, also dies sozusagen umzusetzen auf die rein akustische Ebene und ohne es dir zu zeigen, dich als Hörer doch ahnen zu lassen, was für einen Dreck er da eigentlich sieht und welchen Dreck er da eigentlich rausschmeißen soll, das ist schon eine ganz tolle Leistung.
Ja.
Das kann dieses Medium.
Das kann das Medium. Und wenn man es dann auch vergleicht, mal mit der Podcast-Szene, was mir häufig auffällt, ist eigentlich die gewisse Einlinigkeit, die, sag mal, in den Podcast-Produktionen läuft. Ich meine jetzt nicht die Produktionen von WDR und Co., die dann noch in Podcast-Form dann auch noch verbreitet werden, sondern halt auf die originäre Podcast-Szene, wo ich sage, naja, so ein bisschen ist es schon einfallslos. Und wenn man dann anschaut, mit welcher Regie, mit welcher Dramaturgie und auch mit welcher Hörspielkunst diese Sachen, die jetzt bei Bilanz beispielsweise aufgenommen wurden, produziert wurden, da kann sich, glaube ich, noch manch einer eine Scheibe von abschneiden.
Also ich will die Vielfalt und die Kreativität dieser freien Szene überhaupt gar nicht in Abrede stellen.
Ja.
Auch die Hörspielproduzierenden Rundfunksender kooperieren sehr häufig mit dieser freien Szene.
Ja.
Also da gibt's qualitativ Hochwertigstes, was da entsteht.
Ja.
Aber um Hochwertiges zu machen, braucht man in der Regel auch gute finanzielle Mittel.
Absolut.
So, das ist also so. Und da ist dann diese Partnerschaft zwischen einem Sender und jemandem, der das hochwertig kann, natürlich fantastisch.
Mhm.
Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch niemandem, sage ich mal, die Freude und das alles absprechen oder nehmen wollen, wenn er sich selbst in diesen Dingen ausprobiert und experimentiert.
Absolut, ich meine, es kann ja mehr auch experimentiert werden.
Sicher,
also ich
natürlich,
meine, wir merken sicher. Das jetzt nochmal heute mit unserer kleinen mobilen Technik.
Wir können ja im Grunde genommen mit einem Smartphone schon alles Mögliche machen.
Genau.
Und eine Küche kann zu einem Hörspielstudio werden.
Richtig. Und du hast das ja selber erlebt, als du deinen Feature über die isländischen Atomdichter produziert hast, wo du dann,
Ich habe die isländischen Originaltöne selbst geschnitten.
So.
Du willst jetzt von mir hören, dass ich heute nicht mehr weiß, wie das ging, wie ich das gemacht habe. Ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Ich müsste noch mal ein bisschen üben, ja.
Du warst ja auch Hörspielchef, du hattest ja deine Leute dafür, ne?
Ja, aber dann nachher nicht mehr. Jetzt muss ich alles selbst tun.
Naja, aber das war ja ein Beleg dafür, du bist ja noch mal nach Island gereist und hast noch einige Interviews auch gemacht und hast natürlich auch so ein bisschen Atmosphäre mit einbezogen, etc.
Ja.
Auch das ist ja, sagen wir mal, mit einfachen Mitteln möglich, also zu featuren.
Ja.
Auch das wird, sagen wir, in der Internetszene nicht so richtig gepflegt.
Ja. Ja. Das ist ja auch nicht ungefährlich. Ich weiß nicht, also wenn wir sozusagen mit einer zweiten Leidenschaft von mir zu einer Art Abschluss kommen wollen, dann erzähle ich also, wie ich meine Aufnahmen in Island von Atmosphären gemacht habe und dabei in die Fänge von Schülern geraten bin. Ich stehe am Tjörnin, das ist ein kleiner See mitten in Reykjavik, in der Hauptstadt, und habe da so ein kleines Aufnahmegerät auf einem Stativ stehen und nehme Singschwäne, alles, was es da am Tieren auf diesem Tjörnin, auf diesem See eben gibt, nehme ich auf. Ungefähr 10 Minuten lasse ich das da stehen, dann packe ich mein Gerät wieder ein, tue es in meine Tasche und gehe.
Mhm.
Und werde plötzlich mit einem harten Griff auf der Schulter, werde ich zurückgerissen und ich drehe mich rum und es steht ein junges Mädchen und ein junger Mann vor mir und sagt, du hast einen Vogel gestohlen. Und ich sagte, warum, wieso? Doch, wir haben dich beobachtet. Wir haben dich beobachtet vom Fenster aus. Du hast da am Teich gestanden und du hast einen Vogel gestohlen. Du hast ihn in deine Tasche getan und jetzt gehst du nach Hause und willst ihn dir braten. Das konnte ich dann aufklären, indem ich die Tasche gezeigt habe. Aber Also wie gesagt, manchmal ist es, es war das Aufnahmegerät, das Mikrofon, also da. Manchmal ist es riskant, irgendwo einen Originalton zu machen.
Ja, wir wollten jetzt aber nochmal zum Abschluss vielleicht auf die Aufmachung dieses der Edition eingehen. Es ist ja im Lilienfeld Verlag erschienen, kostet 29,90, glaube ich, ne?
Ja, 29,90.
Ja. 90, ja. Genau, ja. Ist vor kurzem erst erschienen, 10 CDs. In einer super Aufmachung, also toll gemacht, in einem orangen Cover. Die CDs selber sind auch in Orange produziert worden, heben sich super ab mit so einer, mit so einem schwarzen Inlet. Sehr, sehr schön gemacht, also auch diese CDs nummeriert, sodass man dann super Orientierung geht von 1 bis 10. Wie viele Hörspielstücke waren das nochmal?
13.
13, genau.
Da, wo mehrere drauf sind, das sind, glaube ich, 3 CDs, wo dann eben mehrere drauf sind, da sind dann auch, also die Tracks sind dann benannt, von wo bis wo das jeweilige Stück dann irgendwo geht, also das ist auffindbar.
Sehr, sehr aufwendig produziert, und dann gibt's noch einen Begleitband, der hat 61 Seiten und erklärt jede Hörspielproduktion sehr, sehr ausführlich. Von den Mitwirkenden und vom Plot, das wird da sehr, sehr gut beschrieben. Also auch eine super Ergänzung.
Es ist, der Plot ist jeweils angerissen, da wo wir Dokumente finden konnten, bei irgendwelchen Preisauszeichnungen und so weiter und so fort, ist es erwähnt, auch sozusagen Aussagen eines Autors, einer Autorin zu einem Stück ist, wenn es das gibt, wenn wir es gefunden haben, mit erwähnt. Und natürlich Regie, Darsteller, Sendezeiten und so weiter und so fort, das ist auch mit drin. Hm. Wir haben uns überlegt, ich habe das wirklich überlegt, ob ich, weil es zum Hörspiel alles dazugehört, also eine Regieassistenz, Ton und Technik und so weiter und so fort, selbst die Dramaturgie, also die Redakteurin, der Redakteur in einem Haus, gehören dazu. Das ist eigentlich, das ist eine Familie. Dann haben wir nur festgestellt, es ist nicht in allen Fällen recherchierbar
gewesen. Ja, ja.
Und haben uns dann für die Einheitlichkeit entschieden und es überall sozusagen weggelassen, aber hier ist der Ort, das nochmal sehr deutlich zu sagen. Also Hörspiel entsteht als eine Teamarbeit von ganz, ganz vielen,
die da
mitwirken und
Ja, also das lohnt sich auch noch als Weihnachtsgeschenk. Ja, wir stehen jetzt so 2 Wochen vor Weihnachten, also das ist eine super Geschenkidee. Also kann ich jetzt ja sagen, du bist ja ein bisschen befangen als Mitherausgeber. Ne? Plant ihr eigentlich nochmal eine Fortsetzung von so einer Geschichte?
Ich habe eine ganz konkrete Anfrage aus einem Verlag und von einem sozusagen Sachverwalter eines Erbes, eines großen in Nordrhein-Westfalen ehemals beheimateten Dichters und Erzählers. Von dem gibt es ungefähr 25 Hörspiele auch, von denen ich gar nicht weiß, ob nicht einige schon vielleicht gelöscht sind.
Wo nächstes Jahr ein Jubiläum ist.
Nein, es ist doch überhaupt gar kein Jubiläum. Es ist nur ein sehr verdienter und ein großer Name. Aber ja, wie gesagt, ich denke mal, ich werde auch darüber mit der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen, denn sonst ist das gar nicht zu machen. Man braucht für so etwas braucht man eine offizielle Förderung. Und das ist das Verdienst der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen, also in allen möglichen Bereichen, in der bildenden Kunst, beim Tanz und so weiter, aber eben auch in der Literatur. Solche Projekte, die sonst gar nicht zu realisieren wären, die eben zu fördern, zu unterstützen und auch auf den Weg zu bringen. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Das ist ein ganz, ganz tolles Verdienst der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen. Das ist ganz großartig. Ich werde den neuen Vorschlag herantragen. Ich würde ihn dann natürlich auch immer mit dem Verlag, wenn es denn ein Interesse gäbe, diskutieren müssen. Denn da steckt sehr viel Arbeit dahinter, weil hier im Grunde genommen alle Rechte, also die Textrechte sind nicht das Problem, die bekäme man. Das hat das Vorgespräch schon ergeben. Aber was die Regie, was die Darstellerinnen und Darsteller angeht, müssten alle Rechte recherchiert und eingeholt werden. Es gibt erst seit 1995 so etwas wie eine Generalvereinbarung mit Mitwirkenden.
Ja.
Mit Mitwirkenden, auf die man sich berufen kann. Die können dann immer noch Protest einlegen, aber die gibt es in etwa. Aber davor muss alles konkret recherchiert. Das ist sehr, sehr aufwendig.
Ja, das ist
und wie gesagt, in einigen Fällen, ich sage das immer so etwas zugespitzt auch, sind dann eben gewisse Reaktionen oder eben auch gar nicht erfolgte Reaktionen so etwas wie eine Art von Kunstverhinderung, weil sie es verunmöglichen, dass man etwas dem man eine größere, breitere Öffentlichkeit auf verschiedenen Wegen wünschte, dann nicht möglich macht.
Der Fluch der Erben teilweise auch, ne?
Ja, da ist es manchmal, ist es, will ich nicht drüber spekulieren. Also manchmal ist es eine bedrückende Situation, die selbst inzwischen entstanden ist, die er nicht mehr so aufmerksam sein lässt. Manchmal ist es auch einfach ein nachgelassenes Interesse. Also das ist bei Darstellerinnen und Darstellern manchmal so, ja. Ich mache immer den Scherz, indem ich sage, der Großenkel sagt dann irgendwann, ich habe die Stimme von meiner Urgroßoma nie mögen können, also lassen wir es. Muss aber nicht sein.
Soll es auch geben.
Muss aber nicht sein, soll es geben, aber das gibt es, glaube ich, nur in Ausnahmen. Ja. Also das, da gibt es schon ein größeres Entgegenkommen.
Ja.
Es gibt andere Probleme
manchmal. Also von meiner Warte kann ich nur sagen, wer über die Geschichte des Hörspiels in den Produktionen des WDRs wirklich mal einsteigen will, der findet das in keiner Mediathek im Netz, der wird das wahrscheinlich auch sonst in anderen Varianten in dieser kompakten Form nie zu Gesicht bekommen und auch nie zu Gehör bekommen. Also insofern ist das schon eine einmalige Sache, die ihr hier produziert habt und lohnt sich auf alle Fälle, nicht nur als Weihnachtsgeschenk, sondern auch generell sich so zuzulegen, und für knapp 30 Euro ist man dabei und kriegt wirklich eine super aufgemachte Sache hier mit dem Booklet und mit den 10 CDs und ist auch gemastert worden, ne? Also die Sachen sind auch aufgearbeitet worden und in einer richtig guten Qualität, und dann über die eigene Verstärkeranlage hauen und über große Lautsprecher, und dann hat man ein wirklich tolles Hörspielerlebnis. Ja.
Danke, lieber Gunnar. Ich gebe diese Einschätzung von dir gerne an den Mitherausgeber, Herrn Sauer, an den Verlag und an die Kunststiftung NRW weiter und freue mich natürlich auch darüber.
Super, danke. Das war wieder eine Folge von Wortspiel Radio Podcast, und ich glaube, wir lassen das jetzt nicht so lange wieder auf sich warten bis zur nächsten Folge. Ne? Wir hatten ja mal so einen Rhythmus, eine Folge immer zur Buchmesse. Ne?
Ja, die nächste Buchmesse kommt. Es kommt als erste die Leipziger. In Leipzig werde ich auch wieder an der einen oder anderen Stelle vertreten sein.
Ja, prima, vielleicht komme ich diesmal mit.
Ja, unter anderem mit einer Lesung aus dem Kultroman Das Büro von Gigi Foscol.
So, das ist schon allein ein Anlass, nach Leipzig zu gehen und wieder eine Folge von Wortspielradio zu machen. Okay, also ich bedanke mich. Das war wieder ein tolles Interview, und bis zum nächsten Mal. Man hört sich.
Man hört sich.